Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Mit dem Code Was Bitcoin bringt gibt es dort 21% in den ersten 6 Monaten auf Bitcoin-Kauf, Verkauf, Sparplan, Lightning Network und die Wallets sind integriert. Schaut gleich mal rein bei Coinfinity.co, denn die Chance ist groß, dass ihr bullish aus diesem Podcast herausgeht. Heute sprechen wir über Mining, wir sprechen über Mining zu Hause, wir sprechen über Solo-Mining mit dem BitX. Und die Frage, warum man heute im Gegensatz zu noch vor wenigen Monaten tatsächlich die Chance hat, einen ganzen Bitcoin-Block zu finden. Ja, die Chance ist extrem klein, aber es geht auch darum, die Hashrate zu dezentralisieren, etwas beizutragen, etwas hinzuzufügen zur Sammlung, zur Not dazuzustellen. Der Janis, der hat den BitX, ein Open-Source-Miner, nach Deutschland, nach Europa gebracht. Der vertreibt das jetzt im großen Stil und der hat auch einen Code mitgebracht, was Bitcoin bringt, wie wenig überraschend, -5% für den BitX. Schaut gleich mal rein bei solomining.de und dann zieht euch rein die Folge mit dem Janis, wo er darüber spricht, wie er dazu kommt, wie lange er schon im Bitcoin-Space drinnen ist, warum Bitcoin für ihn eigentlich das Wichtigste auf der Welt ist und er jetzt da so seine Berufung gefunden hat. Ein Unternehmer durch und durch, der auch der Meinung ist, dass mit dem BitX nicht nur ein Liebhaberprojekt zu machen ist, sondern ein richtiges Geschäftsmodell in diesem wachsenden, wichtigen Feld Bitcoin, Mining, Energie und hartes Geld für die Welt. Und jetzt geht's los mit der Folge. Herzlich willkommen, Janis. Du bist extra aus Karlsruhe eingeflogen. Janis von solomining.de. Servus.
Hi, grüß dich.
Du hast dich bei mir gemeldet tatsächlich und hast uns den BitX mitgebracht, den ersten Miner, der es uns ermöglicht, theoretisch, realistisch über den ganzen Block mitzuspielen.
Ganz genau.
Und verkaufst den auch über deinen Shop.
Genau, so sieht's aus. Also der BitX ist nicht der erste Home-Miner auf dem Markt, aber durch das BitX-Projekt und die daraus resultierenden Produkte sind wir jetzt nach vielen Jahren endlich an einem Punkt angekommen, wo wir sagen können, es besteht eine realistische Chance, wirklich im Home-Mining auch mal einen Block zu finden. Die Chance ist immer noch relativ gering.
Aber es kommt passiert, es ist schon mal passiert.
Vor einigen Wochen, es musste jetzt ungefähr 14 Wochen her sein, hat tatsächlich genau so ein Gerät, wie es da steht, einen echten Block gefunden. Auch über einen richtigen Solo-Mining-Pool. Das heißt, derjenige, der es gefunden hat, hat auch den kompletten Block-Reward bekommen.
Gratulation. Falls du heute zuhörst. Janis, bevor wir jetzt in die Details sprechen über das Home Mining, was ich übrigens sehr beeindruckend finde, und du hast dich ja auch bei mir gemeldet, damit wir gleich eine Partnerschaft machen, also es gibt 5% mit dem Code, was Bitcoin bringt, reden wir mal über dich. Wer bist denn du?
Ja, mein Name ist Janis, ich bin Unternehmer aus Karlsruhe. Ich bin nebenbei auch noch der Organisator des Karlsruher Bitcoin Meetups. An der Stelle eine kleine Werbung für unser kleines Meetup. Unser Meetup wurde gegründet am 7.6.2013.
Oh wow.
Ist damit eines der ältesten Meetups in ganz Deutschland. Ich bin leider kein Gründungsmitglied.
Das ist noch älter als du, dass du dabei. Achso, nein, du bist ja, nicht 2013 Mitglied.
Genau, ich bin nicht seit 2013 dabei. Ja. Ich bin jetzt aber offizieller Organisator seit ungefähr 2 Jahren. Und genau, bin da.
Ist gut besucht, oder?
Wir sind in der Regel so bei 20 bis 30 Teilnehmern jeden Monat, immer der erste Mittwoch im Monat. Und ja, manche wechseln, mal kommen neue Gesichter dazu, aber es gibt immer so einen harten Kern aus 15 Personen ungefähr. Teilweise sind die auch schon seit vielen, vielen Jahren dabei.
Das heißt aber, ihr seid, wenn ihr schon so lange besteht, ein Bitcoin-Meetup und kein 21-Meetup.
Kein 21-Meetup ist uns auch ganz wichtig, weil wir sind deutlich älter als die 21-Community. Und es wurde schon versucht, uns diesen Stempel aufzudrücken. Den haben wir dann aber auch dankend abgelehnt. Natürlich sind Leute aus der 21-Community gern gesehene Gäste. Alles gut, aber wir möchten Wert darauf legen, dass wir eben ein eigenständiges Meetup sind und nicht in dieser 21-Bubble drin hängen.
Klar, und also einer der Gründe, warum 21 so erfolgreich war, abgesehen vom Timing, war ja auch das, dass man sich quasi gesagt hat, wir machen hier ein Bitcoin-Only-Meetup. Ja? Ja. Ist euch das gelungen seit 2013?
Es ist ein Bitcoin-Only-Meetup. Ja, natürlich, wir verbieten jetzt niemandem auch mal über andere Themen zu sprechen, aber ich persönlich bin da wahrscheinlich immer noch der toxischste Maximalist und versucht dann immer sehr deutlich den Leuten zu erklären, dass alles andere Scams sind. Das funktioniert mal besser, mal sind die Leute sehr beratungsresistent. Aber ja, im Wesentlichen sind wir ein Bitcoin-Only-Meetup auf jeden Fall.
Ich frage also deswegen, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass halt da steht Bitcoin drauf. Wenn da jemand 2015 kommt und sagt, habt ihr schon mal was von Ethereum gehört? Das kann man ihm ja auch nicht vorwerfen. Im Gegenteil, alle, die 2015 Ethereum gekauft haben, fliegen heute mit Lamborghini-Jets zum Mond.
Wahrscheinlich, aber die Leute, die so früh in Bitcoin waren, denen geht es ja tendenziell auch nicht schlecht. Wobei, da muss man ja immer berücksichtigen, die allermeisten, die so früh dabei waren, die haben ja bei weitem nicht mehr das, was sie damals hatten.
Ja, klar, klar. Also, apropos Ethereum, du hast mir auch erzählt, du bist World of Warcraft-Spieler oder gewesen.
Ja.
Spielst du noch? Oder?
Nein, schon ganz lange nicht mehr. Das habe ich zu Abiturzeiten irgendwann dann zur Seite gelegt, weil ich schon gemerkt habe, das funktioniert zeitlich einfach nicht.
Aber wirklich, also wie wird man von einem wirklich großen Spieler zu einem Nichtspieler?
Das funktioniert nur, indem man einen ganz klaren Cut setzt. Ja. Und zwar über Nacht. Ich habe da so ein Erlebnis, da war ich vor vielen, vielen Jahren, als es super gut lief und ich in den Top 3 der Welt gespielt habe.
Was wirklich?
Bei GigaTV. Und danach habe ich ziemlich schnell einfach den Cut gezogen und gesagt, okay, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und genau das habe ich gemacht und eigentlich über Nacht das Thema beerdigt.
Was heißt, du warst in den Top 3? In den Top 3 Spielen?
Die Top 3 Gilden heißen sie ja bei WoW. Genau, also wir haben einige First Kills damals in Classic und in der ersten Erweiterung gehabt und waren in der Regel mit unseren Endboss-Kills immer so unter den ersten 3 weltweit, also da gab es noch 2 Konkurrenten. Aber, ja.
Also ich meine, es ist ja ein Bitcoin-Podcast und wir haben hier einen Solo-Miner stehen, aber ich habe jetzt trotzdem das Bedürfnis, hier wie einen Nerd-Alarm auszulösen. Ja. Aber das frage deswegen, weil ja die Geschichte mit Ethereum und World of Warcraft, wenn du da schon so lange drin bist, dann wirst du die ja wohl kennen. Dann kannst du uns jetzt erzählen, was eigentlich Ethereum mit diesem Computerspiel zu tun hat.
Ja, das ist eine eigentlich ganz witzige Geschichte. Das geht nämlich darauf zurück, dass Vitalik, der Erfinder von Ethereum, auch WoW gespielt hat. Der hat den Warlock gespielt und irgendwann ist ein Update rausgekommen, wo der genervt wurde. Also genervt in dem Sinne schwächer gemacht. Mhm. Das hat ihn dann so sehr aufgeregt, dass er gesagt hat, er will sich von externen dritten Instanzen nicht sagen lassen und er erfindet jetzt seinen eigenen Shitcoin. Und hat damit eigentlich so den größten Scam von allen, die wir hier so erleben, mitbegründet. Und alles geht am Ende auf das Spiel World of Warcraft zurück.
Das ist lustig. Ich meine, abgesehen davon, dass wir jetzt Ethereum nicht bewerben wollen, schon arg, was aus so einer kleinen Emotion werden kann.
Ha? Ja, absolut.
Ich bin auch großer Community-Spieler gewesen in meiner Jugend und später. Aber ich bin irgendwann drauf gekommen, die Zeit fehlt natürlich, aber was ich vor allem nicht mehr kann, ist, ich kann nichts mehr Neues lernen. Ja. Ich habe nicht die Kapazität. Ich werde maximal, wenn ich manchmal Zeit habe, denke ich mir, ja, jetzt mal. Ja. Und dann gehe ich auf YouTube und ziehe mir YouTube-Videos rein, was für ein cooles Spiel und so. Mhm. Ja. Und dann schaue ich 2 Stunden YouTube-Videos und dann gehe ich schlafen.
Und dann ist aber auch wieder gut. Das ist der Vorteil, wenn man einmal so intensiv was gespielt hat, dann ist aber auch irgendwann gut. Also ich habe auch gar keine Motivation, jetzt wieder Computerspiele zu spielen. Mhm. Ich habe jetzt in den letzten Jahren genug Zeit und genug Enthusiasmus in Bitcoin gesteckt und mich da so tief reingefuchst, wie ich es früher eigentlich nur für Computerspiele in der Lage gewesen wäre. Das heißt, was ich gelernt habe an der Stelle, war einfach die Energie sehr zu kanalisieren in die Themen, die mir gerade wichtig sind. Und das ist jetzt aktuell seit vielen Jahren inzwischen einfach Bitcoin und insbesondere das Thema Mining, Dezentralisierung der Hashrate, ist für mich einfach ein Thema, was mich seit ungefähr 2018 begleitet. Seit 2018, das sind so die Zeiten, als der Antminer S9, der heutzutage ja eigentlich nur noch Elektroschrott ist, frisch auf dem Markt war. Und ja, langsam dieser Trend zu beobachten war, der schon lange da war, dass sich die Bitcoin-Hashrate sehr zentralisiert. Das haben wir auch in der Block-Size-Debatte damals gesehen, dass die Firma Antminer oder Bitmain, das heißt, die Firma, die hinter dem Antminer steht, die ja eine riesen Monopolposition auf dem Markt haben, die waren ja auf der Big Block-Seite und haben da relativ heftig auch für gekämpft. Und wir haben einfach das Problem, dass die ASIC-Hersteller, das ist alles Closed Source.
Also die Hersteller der Bitcoin-Mining-Geräte sozusagen.
Genau, also ja. der Computer-Chips, die in diesen Bitcoin-Mining-Geräten laufen. Das ist alles Closed Source. Es gibt wenige Anbieter. Also wir haben Bitmain und wir haben den WattsMiner. Dann gibt es noch einen Hersteller, der heißt Canaan. Und eigentlich sind das schon so die relevanten. Und die Produkte, die anbieten, sind closed. Das geht so weit, dass Bitmain immer wieder vorgeworfen wird, dass sie die ganz neuen Chip-Generationen erstmal in ihrem eigenen Mining-Pool laufen lassen, bevor sie die Dinger dann der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Ich meine, das ist ihr gutes Recht.
Ist ihr gutes Recht, natürlich. Also da muss ich sagen, bin ich auch für die freie Marktwirtschaft und natürlich ist das das Recht der Anbieter, aber es ist natürlich nicht optimal für Bitcoin und für ein zensurresistentes Netzwerk, ja, dass wir diese Effekte haben.
Und Bitmain kommt aus China?
Genau, ist ein chinesischer Hersteller.
Aber da gibt es ja noch Bitdir, aber Bitdir macht doch keine eigenen Geräte, oder?
Nicht, dass ich wüsste.
Weil das sind ja, das ist die Abspaltung. Das war der Gründer von Bitmain, der musste ja weg aus China und hat dann Bitdir gegründet.
Ja.
Das machen die jetzt das Mining auch gemeinsam mit Bhutan oder zumindest sind die in Bhutan auch, um dort zu minen.
Okay.
Also es muss ja den Playern bewusst sein, dass eine Abhängigkeit von einer Firma, das ist schon schlimm.
Absolut. Also die Geschichte von Bitdir kenne ich gar nicht. Da kann ich gerade von dir auch gut
verstehen. Jian Wu, oder heißt er?
Ja, genau.
Ja, der musste weg aus China und hat dann eben Bitdir gegründet, die jetzt in Singapur, glaube ich, sitzen und auch an der Nasdaq gelistet sind.
Okay.
Aber die machen Mining selbst. Ich weiß nicht, ob sie jetzt auch schon Hardware herstellen. Aber ich weiß, dass zum Beispiel in Bhutan die Regierung tatsächlich ein 150-Personen-Team hat, die zumindest mit der Wartung von Hash-Boards und so beschäftigt sind. Also die müssen jetzt die Hardware nicht mehr rausschicken, wenn es kleinere Probleme gibt. Also da wird dann Know-how aufgebaut. Genauso wie bei mir in Sachen Mining erst langsam Know-how aufgebaut wird. Also mein persönlicher Einstieg war irgendwie über die 21 Energy Heizung, wo du dich dann bei einem Pool anmeldest und dann lernst du ein bisschen kennen, wie das ist so mit der Hash-Rate und die du dann beiträgst. Und daher weiß ich auch, wie das mit den Pools ist. Und auf den ersten Blick, also gerade so Mainstream-mäßig, ist es ja dann immer diese Angst. Ja, das ist ja in einem Pool zusammengefasst, es sind nur drei Pools, die alles kontrollieren, es ist ja eigentlich zentralisiert.
Ja, genau. Also das ist ein großes Problem.
Aber es ist ja nicht ganz richtig. Also der Pool an sich ist ja noch keine Zentralisierung.
Ja, der Pool selber ist so gesehen keine Zentralisierung. Was wir aber zunehmend sehen, ist, dass die Hashrate sich auf wenige riesengroße börsennotierte Unternehmen zentralisiert und von denen sitzen inzwischen immer mehr in den USA und damit haben wir halt immer wieder dieses Problem, wenn der US-Staat sagen würde, hier ist eine Blacklist, da sind Adressen drauf, die dürft ihr Nasdaq-gelisteten Miner nicht in eure Blöcke einbauen, dann sind denen die Hände gebunden, da kommen sie nicht drum rum. Und damit haben wir eine Zensur auf Mining-Ebene und das ist genau das, was es hier zu verhindern gilt.
Ist das schon mal passiert? Derzeit läuft eine Spezialaktion bei Coinfinity. Für alle Sparpläne, die ihr bis zum 11.12.2024 anlegt, da fallen die Gebühren auf 0,99% der Kaufsumme. Und dem nicht genug. Wenn ihr Was Bitcoin bringt in einem Wort draufhaut, dann fallen die Gebühren nochmal um 21% für die ersten 6 Monate. Die Aktion läuft bis zum 11.12.24, aber alle Sparpläne, die in diesem Zeitraum angelegt werden, die profitieren davon bis zum 11.12.25, also mehr als ein Jahr. Schaut gleich rein bei coinfinity.co und Coinfinity auf allen App Stores. Nutzt den Code Was Bitcoin bringt, nutzt diese Aktion und holt euch Bitcoin-Sparpläne. Investieren ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten. Das ist ideal, auch für Einsteiger ein unkomplizierter Weg für Neulinge in Bitcoin zu investieren. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only-Edition, minimalistische USB-C-Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code WasBitcoinBringt für 5%. WasBitcoinBringt ist ein stolzer Partner von Admira Wacker, dem österreichischen Bitcoin-Fußballclub. Holt euch jetzt das Trikot in der neuesten Ausführung, Admira Wacker Bitcoin-Trikot mit WasBitcoinBringt auf dem Ärmel. Der Link ist in der Description und mit dem Code WasBitcoinBringt bekommt ihr es günstiger. Ihr könnt auch mit Bitcoin und Lightning bezahlen.
Ich meine, es gibt Ich weiß nicht, welcher Miner es genau ist, aber es gibt Miner, die sich an solche Konformitätslisten halten.
Aber das war doch ein großer Skandal, oder? Ich habe es im Kopf, aber ich möchte jetzt keinen Namen sagen, weil ich möchte niemandem was Falsches vorwerfen, aber da gab es mal welche, die haben sich an die Listen gehalten und dann wurden, die Proteste waren so laut, dass sie wieder eingeknickt sind. Also es, soweit ich weiß. Aber ja, ausschließen lässt sich das trotzdem nicht. Ja,
ja, also ich meine genau das gehört zu haben, was du gerade gesagt hast. Ja, also es ist ein Problem. Es ist auch irgendwo kein ganz großes akutes Problem. Aber natürlich, je größer das Bitcoin-Netzwerk wird, desto relevanter wird es, dass wir halt in die Gefahr reinlaufen, dass Transaktionen geblockt werden. Und das Problem bei Zensur ist halt genau das, was wir verhindern wollen. Wir wissen nicht, ist das jetzt eine Spende an WikiLeaks, die da gerade zensiert und geblockt wird, oder ist es vielleicht Nordkorea, die böse Waffen kaufen wollen? Aber als Bitcoiner leben wir den Ethos, dass Geld neutral sein muss, und die Aufgabe von Geld ist es nicht, politische Interessen durchzusetzen.
Okay, aber was kostet jetzt so ein BitEx?
Der BitEx, das kommt immer ein bisschen auf die Variante an, ob es das ganz neue Board ist oder das ältere. Wir sind ganz grob in einem preislichen Rahmen von 150 bis 230 Euro.
Okay, das heißt, für unter 250 Euro bekomme ich mal so ein Mining-Gerät, und das Mining-Gerät ist ein Open-Source-Teil?
Ganz genau.
Was bedeutet das bei Hardware Open Source?
Also Open Source bedeutet in dem Kontext BitEx, dass der Initiator des Projektes, das ist ein Elektroingenieur, das gesamte Board entwickelt hat und öffentlich unter einer freien Lizenz zur Verfügung stellt. Jeder kann sich diese Baupläne auf GitHub runterladen und zu einem Leiterplattenfertiger schicken, sagen, hier, bitte bau mir davon ein oder 10 Geräte. Man kann die Dinger dann auch wirklich nach Anleitung von Hand zusammenlöten. Das bedeutet, wir haben hier nicht im klassischen Sinne nur diese Open-Source-Software, wo ich den Code nachlesen und runterladen kann, sondern wirklich auch alle Baupläne für die Hardware sind Open-Source online.
Und das Ganze besteht dann quasi aus handelsüblichen Teilen, die du dann auch online, also die du einfach bestellen kannst?
Im Wesentlichen ja. Das Kernelement von dem Miner ist natürlich am Ende der Chip, der direkt aus den großen Geräten kommt. Die Chips hier, die kommen auch wirklich von dem Hersteller Bitmain, über den ich ja gerade kritisch gesprochen habe. Der stellt aktuell einfach die leistungsfähigsten Chips her. Der Chip wurde soweit reverse-engineert, dass wir ihn ansprechen können. Also da gibt es die Community, die Open Source Miners United nennen die sich. Ist unterm Strich eine große Discord-Gruppe, eine Community, die sich da gebildet hat an Open Source Entwicklern. Und die haben über die letzten gut 2 Jahre, der allererste Prototyp geht sogar aufs Jahr 2021 zurück, dieses Produkt, nenne ich es jetzt einfach mal, entwickelt und immer weiterentwickelt und feingetuned. Und genau in dieser Open-Source-Community wird dann diskutiert und das Ganze läuft unter einer Lizenz, die sagt, jeder darf das Produkt nutzen, produzieren und auch gewinnbringend weiterverkaufen. Sobald aber eine Änderung an dem Produkt und an dem Layout gemacht wird, muss die wieder open-sourced werden. So wird sichergestellt, dass die Weiterentwicklungen, an denen jeder Akteur, der die Dinger selber produziert, ja auch interessiert ist, wenn ich eine Effizienzsteigerung hinbekomme oder irgendwo einen cleveren Kniff, kann ich das machen, muss es aber wieder open sourcen.
Okay. Und BitEx ist jetzt auch nicht dein Begriff, sondern der kam vom Erfinder.
Also der Initiator, er nennt sich nämlich bewusst nicht Erfinder, ist ein Amerikaner, der hat den Nickname Scott oder Scott 9000. Der hat lange rum experimentiert, bis er die ersten funktionsfähigen Prototypen hatte. Hat das auch von Anfang an alles öffentlich im Bitcoin-Talk-Forum diskutiert. Das war so 2021, 2022, haben sich da, glaube ich, 2 andere überhaupt nur an der ganzen Diskussion beteiligt. Und dann ist es irgendwann recht schnell gegangen, dass sich da diese Open Source Miners United gegründet haben. Und da jetzt mehrere Entwickler dran sitzen, aber alle natürlich auf Open Source und ein bisschen Ehrenamtsbasis. Das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel die Geräte, die ich vertreibe, dieses OSMU-Logo auf dem Board drauf haben. Das Logo bedeutet, dass pro Gerät, was ich verkaufe oder sogar in dem Moment, wo ich es produziere oder produzieren lasse, gehen $5 Spende an diese Open-Source-Community.
Ja, okay. An die Open-Source Miners United.
Genau.
Ich finde das so cool, dass es sowas gibt. Also ja. Das ist ja auch ganz entscheidend, vor allem, weil niemand von uns hat den Überblick darüber, was wirklich im Bitcoin-Space passiert. Und gerade diese technischen Dinge, also ich weiß nicht, vor ein paar Jahren haben wir noch darüber gesprochen, so Pi mal Daumen, irgendwann mal wird ein Bitcoin-Mining-Chip einfach in jeder Elektroheizung oder jeder Waschmaschine, jedem Trockner stecken. Mhm. Und das wirkt für mich so als ein Schritt in diese Richtung.
Absolut. Also gerade auch, was die Jungs von 21 Energy machen, die versuchen ja genau diesen Effekt zu nutzen, dass beim Bitcoin-Mining Abwärme entsteht und dass man die weiterverwenden kann. Im BitEx-Projekt sind da jetzt auch schon konzeptionell die ersten Ideen, was kann man mit dem Thema Space Heating machen, wie kann man Space Heating besonders effizient gestalten mit ASIC-Chips der neuesten Generation, die dann auch wirklich das Maximum an Hashrate rausbekommen.
Aber was sind das jetzt für Chips? Das würde mich jetzt interessieren. Also du hast den S9-Miner genannt, der S9-Miner hat einen Chip drin.
Genau.
Und der Chip kommt von Bitmain.
Genau.
Und das ist jetzt nicht der S9-Chip, das ist ein anderer Chip.
Der S9, der ist ja inzwischen schon lange alt.
Was ist der aktuellste?
Der aktuellste, den wir jetzt in den neuen Geräten BitEx haben, ist der aus dem S21 Pro.
Ja.
Und da kommt dann so ein kleines Gerät auf ca. 1,2 Terahash.
Und das ist so wie bei iPhones, da gibt es ein S21 und ein S21 Pro.
Genau,
okay.
Ist die Weiterentwicklung im Kern. Und also das neue Gerät, das kommt jetzt auf den Markt, das kommt dann auf 1,2 Terahash und kommt auf eine Energieeffizienz von ungefähr 15 Watt pro Terahash.
Der S21 Pro.
Pro im Vergleich dazu, der alte S9, ich habe es nicht auswendig im Kopf, aber der ist weit über 100 Watt pro Terahash und wir sind jetzt runter auf 15. Also
aber das hier ist ja jetzt kein S21, da ist nur der Chip drin.
Das Gerät, was hier jetzt steht, ist das Auslaufmodell, das ist der BitEx Supra, der kommt so auf 650 bis 750 Gigahash. Da ist der Chip aus dem S21 drin.
Ja.
Das Nachfolgemodell hat dann den S21 Pro.
Okay, aber was heißt Chip? Das heißt, das, was wir kennen, diese großen Teile, diese
Riesenkisten.
Ziegelsteinartigen Computer, ja. Das besteht aus diesem Chip.
Ja.
Und der Rest ist quasi nur Lüftung oder wie soll ich mir das vorstellen?
Nein, also die großen Mining-Geräte, die sind sehr darauf ausgelegt, dass sie im industriellen Maßstab funktionieren.
Yeah.
Das bedeutet, allein schon der Strom, der da rein muss, die laufen auf weit über 3 Kilowattstunden, oder nicht Kilowattstunden, auf weit über 3 Kilowatt Energieaufnahme, ziehen damit über drei Kilowattstunden an Strom. Das sind riesengroße Geräte. In den Geräten stecken mehrere Rechenboards drin. Und auf jedem Rechenboard wiederum sind zwischen 70 und 80 kleine Chips drauf. Und das heißt, in einem so einem Bitcoin-Miner, wie man die kennt, stecken über 200 Chips drin.
Stecken über 200 BitExes drin.
Wenn man das Ding auseinanderbaut und die Chips rausholt, kann man daraus über 200 von den BitEx-Geräten bauen.
Okay, jetzt verstehe ich es langsam. Und du baust dir diese Geräte selbst?
Aktuell
lässt sie bauen?
Aktuell lasse ich noch bauen. Ich bin jetzt gerade daran, eine eigene Produktion in Deutschland aufzubauen.
Bitcoin Miners made in Germany.
Exakt. Gibt es bisher noch nicht. Wir haben in Europa zwei Fertiger, einer in Spanien, einer in Polen. In Deutschland macht es noch niemand. Das wird sich voraussichtlich bald ändern.
Das freut mich sehr. Also Deutschland braucht jeden Job und jede Industrie, die es haben kann. Ja. Ja. Aber das heißt, kaufst du dann die S21 und nimmst die Chips raus oder kannst du die Chips extra bestellen?
Das ist das, was passieren wird. Also aktuell haben wir das Problem, dass Bitmain die Chips nicht einzeln anbietet. Also kein Hersteller, der mir bekannt ist, bietet die Chips einzeln an. Das heißt, die einzige Möglichkeit, es gibt zwei Möglichkeiten, an die Chips zu kommen. Entweder über die Ersatzteillieferanten. Da gibt es offizielle Ersatzteillieferanten in China, die an die Chips einzeln kommen. Die verlangen aber horrende Preise. Und die einzige andere Möglichkeit ist, man kauft sich einen großen S21 Pro für zigtausend Dollar, nimmt die Hashboards raus und lötet jeden einzelnen Chip von der Platine runter. Man kann sie dann auf das Gerät draufpacken. So werde ich es machen, wenn die Produktion hier startet. Ja.
Und bisher machen das einfach andere für dich.
Genau.
Aber so machen, also sie kaufen die raus.
Genau.
Ist das nicht korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber wäre das nicht ein Riesengeschäft, da auch also eine Konkurrenz zu Bitmain generell aufzubauen, wenn die so eine Monopolstellung auf dem Chip-Bereich haben?
Auf jeden Fall, aber das Problem ist, dass die Entwicklung eines ASICs einfach so unglaublich teuer ist, dass sich das nicht lohnt, das ist nicht wirtschaftlich. Und da wir jetzt hier wirklich noch in den Startlöchern für das Thema Home- und Solo-Mining sind, das wird von den Stückzahlen nicht passen.
Nein, das meine ich nicht. Ich meine jetzt nicht, dass du es machst, aber generell, dass jetzt ein großer Player hergeht und sagt, wir sollten uns das ansehen.
Wäre super, wenn das ein großer Player macht. Stand heute würde ich aber davon ausgehen, dass wir davon noch weit, weit weg sind. Also um das mal in Relation zu stecken oder zu setzen, die Minimum-Bestellmenge, die ich bei Bitmain habe, wenn ich wirklich in Mengen bestelle, sind 100 von den Mining-Geräten. Das heißt, da steckt ungefähr eine 250.000 ASIC-Chips drin.
Okay.
Und wir haben mit den BitAxes das mittelfristige Ziel, wenn alles gut läuft, 1 Million Geräte auf den Markt zu bekommen.
In Deutschland oder generell?
Generell weltweit.
Also wie viele von, also wenn ich jetzt so einen kaufe, trage ich dann wirklich was zur Dezentralisierung der Hashrate bei? Ja, aber nur sehr wenig. Das heißt, es müssten eigentlich eben Hunderttausende oder Millionen von Leuten diese Dinger betreiben. Würde das dann einen Unterschied machen?
Das würde tatsächlich einen Unterschied machen. Also der Gedanke bei den BitX-Geräten ist, dass ich damit kein klassisches Pool-Mining betreibe, sondern echtes Solo-Mining. Das bedeutet, derjenige, der den Block findet, darf auch die ganze Belohnung behalten. Dadurch habe ich die Freiheit, mich an einen beliebigen Mining-Pool, der das Solo-Mining unterstützt, anzuschließen. Und da kann ich dann sicherstellen, dass ich nur Blöcke mine, die wirklich zensurresistent sind, also die meinen moralischen Ansprüchen genügen. Und ich habe die Zahlen mal ganz grob überschlagen. Mit der neuen Generation der BitX-Geräte ist die tägliche Chance, einen Block zu finden, bei ungefähr 1 zu 3 Millionen. Das ist ein bisschen vorsichtig gerechnet.
Solo-Mining, ohne...
Genau, im Solo-Mining-Bereich.
Okay.
Also für mich alleine, wenn das Gerät den ganzen Tag läuft, habe ich jeden Tag die Chance von 1 zu 3 Millionen. Das ist schon mal deutlich besser, als im Lotto zu gewinnen. Da sind die Chancen nämlich bei 1 zu 140 Millionen.
Das ist deutlich besser.
Ja, deutlich. Muss dazu aber auch ganz ehrlich sagen, die Belohnung hier sind 3,125 Bitcoin. Im Lotto geht es ja gleich um einen Millionen-Jackpot. Da kann ich dann im Zweifelsfall noch viel mehr Bitcoin von kaufen.
Ja, wenn aber, ich mir den Jackpot nicht mit dem anderen teilen muss, der zufällig dieselben Zahlen gewettet hat wie ich.
Genau, absolut. Also das Risiko hat man natürlich immer noch. Und das Risiko hat man hier nicht, weil es wird immer nur einen gültigen Hash geben, der den nächsten Block findet. Wenn man das Ganze jetzt aber mal von den Zahlen her hochrechnet, dann kommt man auf ein Ergebnis, dass sobald wir 100.000 von den Geräten am Laufen haben, wird halt einmal im Monat so ein Block gefunden. Und wenn von einem der Glücklichen, genau. Und wenn wir auf 1 Million Geräte kommen, dann sind wir halt alle 3 Tage bei einem Block, der wirklich dann auf diese Kategorie zensurresistent zurückzuführen ist.
Wäre dann das mit 1 Million BitAxes, würde das dann so funktionieren, theoretisch, wenn alle anderen Miner von heute auf morgen abschalten, würde Bitcoin weiterlaufen, einfach nur über Home Mining?
In der Theorie auf jeden Fall, aber das ist ja ganz grundsätzlich der Gedanke an der Schwierigkeitsanpassung von Bitcoin, dass das System, das Netzwerk Bitcoin funktioniert ja mit einem einzelnen Computer aus den 90ern mit aller Rechenleistung der Welt. Das ist dem Algorithmus so ja egal. Das einzige Problem, was wir ja hätten, wenn schlagartig alle abschalten, dann würde es ganz schön lange dauern, bis wir zu der nächsten Schwierigkeitsanpassung kommen.
Okay, aber ist es so, dass mit diesen Geräten quasi jetzt erstmals zumindest relevantes Home Mining im kleinen Stil möglich ist, wäre zum Beispiel mit den Nerd-Minern war das eher wirklich nur symbolisch. Hier kann ich etwas beitragen zur Dezentralisierung der Hashrate und habe theoretisch eine okay Chance mit einem Teil 1 zu 3 Millionen. Werde ich wahrscheinlich nicht erleben, dass ich, aber kann passieren, ist passiert.
Genau, also da hast du es gerade ziemlich gut zusammengefasst. Bei den Nerd-Minern, das sind Geräte, die sind auch super cool, aber die sind auch wirklich für Educational-Zwecke gedacht. Da hat man eine Hashrate im Bereich von Kilo-Hashes. Hier reden wir über Giga- bis Terra-Hashes. Das heißt, da liegt nochmal Faktor Millionen dazwischen. Das heißt, ein so ein Gerät bringt deutlich mehr Hashrate als alle Nerd-Miner, die es bisher auf der Welt gibt.
Ein Gerät bringt mehr Hashrate als alle... Ah, okay.
Ein so ein kleiner BitX bringt mehr Hashrate als alle Nerd-Miner,
die es bisher gibt. Wie viel Hashrate würden dann 1 Million von BitX bringen im Vergleich?
Im Vergleich zu den Nerd-Minern?
Nein, im Vergleich zu den, unter Anführungszeichen, richtigen Minern.
Die Zahlen habe ich jetzt gerade nicht auswendig auf dem Schirm, aber lass uns doch mal kurz überlegen, wenn bei 1 Million alle 3 Tage ein Block gefunden wird, dann haben wir haben 144 Blöcke pro Tag.
Das sind 188.
288.
Ich bin sehr schlecht im Kopf,
Freunde. Ich auch. Sag mal einfach mal großzügig 450.
Ja.
Dann hätten wir
jetzt springen ein paar Mathe-Genies im Kreis.
Genau.
Ja, diese Idioten. Ja, okay. Entschuldigung, ein 450. der globalen Hashrate.
Genau.
Okay. Ist mal ein Anfang, ja?
Ist mal ein Anfang. Ist auf jeden Fall für so eine Grassroots-Bewegung, die ein bisschen aus dem Nichts gekommen ist, auf jeden Fall interessant.
Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, ja cool, da mache ich jetzt einen Shop draus und lass die Dinger zusammenbasteln und vertreib sie?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte ja vorhin schon mal erzählt, dass ich eigentlich schon seit 2018 mich mit der Problematik zumindest in meinen Gedanken beschäftige, dass wir hier eine zunehmende Zentralisierung sehen und dass wir Lösungen brauchen. Die Lösungen gab es damals nicht, weil die Lösung wäre gewesen, jeder muss sich im Keller so einen S9-Miner einstecken, der damals State of the Art war. Das funktioniert nicht, weil erstens ziehen die Dinger viel zu viel Strom und zweitens sind die unglaublich laut. Also das geht annähernd an so eine Flugzeugturbine ran.
Ist laut, ja. Haben wir schon mal erlebt, ja. Also mich hat mal ein Bitcoiner angeschrieben, ob ich ihn nicht besuchen kommen möchte. Er hat halt einen Miner im Keller laufen, halt mit der Photovoltaikanlage und so. Und im Keller ist da was dann schön warm und die Wäsche war schneller trocken und so, aber laut ist er.
Ja. Ja, laut ist er und damit ist es, es gibt ein paar Leute, die haben da Lust drauf, aber es ist auf jeden Fall nicht massentauglich. Dann habe ich das Thema relativ weit aus den Augen verloren. Ich habe mich dann ab 2020 sehr intensiv mit Lightning auseinandergesetzt, habe da eine riesengroße Lightning-Node aufgezogen und da meine ganze Energie reingesteckt. Und dann war es eigentlich vor wenigen Wochen nur, der ausschlaggebende Punkt war dieser Moment, als ein so ein Gerät einen echten Block gefunden hat und ich realisiert habe, Momentchen mal, offensichtlich gibt es jetzt hier inzwischen eine Lösung für das Problem, an das ich vor 6 Jahren schon gedacht habe und für das ich damals noch keine Lösung hatte. Da habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und relativ schnell gesagt, okay, let's go, ich werde das jetzt machen. Und alles andere ging dann ziemlich schnell. Zum Leid meiner Frau an der Stelle.
Genau. Von den Vereinigten Bitcoinern.
das hat dann dazu geführt, dass ich erstmal 4 bis 6 Wochen so eine schöne 100-Stunden-Woche hatte mit ununterbrochen arbeiten und nachts nicht schlafen können, weil ich habe dann ein unglaublich cooles Projekt und bin aufgeregt und bin da teilweise nachts um 3 aufgestanden und habe bis 6 wieder gearbeitet, habe mich dann nochmal eben ins Bett gelegt und einfach nonstop durchgearbeitet, um das so schnell wie möglich zu realisieren, dass ich einen funktionierenden Shop habe, dass ich über diesen Shop Masse machen kann, dass ich nicht nur meinen eigenen Shop betreibe, sondern auch B2B-Business anbieten will, um noch mehr Masse zu bekommen und alles mit dem Ziel, die Preise zu drücken und dann auch wieder den anderen großen Shops in ganz Europa günstigere Einkaufspreise zu ermöglichen und so am Ende eine Win-Win-Win-Situation hinzubekommen für mich, für alle anderen Shopbetreiber und für die privaten Endkunden, die halt günstigere Preise bekommen.
Ganz wichtig natürlich, ich kann wahrscheinlich bei dir mit Bitcoin zahlen.
Ja.
Lightning.
Absolut.
Hast du dich hier schon damit beschäftigt? ich glaube, das ist wichtig dazu zu sagen. Solomining.de ist die Adresse. Wie ist denn die Nachfrage?
Die Nachfrage ist spannend. Sie ist grundsätzlich hoch, auf jeden Fall. Wir haben aber, und ich glaube, das ist aber ein Bitcoin-Thema bei Bitcoin-Produkten, eine sehr starke Korrelation an den Bitcoin-Kurs. Wenn der Kurs steigt, dann sehe ich im Online-Shop, wird viel verkauft. Wenn der Kurs fällt, dann wird auch mal 2 Tage gar nichts verkauft. Also es ist ein ganz, ganz spannender Effekt, den wir da sehen.
Interessant. Das heißt, dass die Leute quasi sagen, jetzt haben meine Coins eine gute Kaufkraft, jetzt gönne ich mir mal was.
Sozusagen. Absolut, genau.
Okay.
Es ist spannend, weil ich habe ein anderes Unternehmen im PV-Bereich. Da verkaufe ich unter anderem Balkonkraftwerke, so kleine Mini-Anlagen.
Ah, cool.
Und da haben wir genau den gleichen Effekt. Wenn die Sonne scheint, werden viele Balkonkraftwerke verkauft. Und wenn schlechtes Wetter ist, dann wird kaum was verkauft.
Ja, aber das ist irgendwie logisch, oder? Ja. Also das ist genauso mit den Versicherungen, die kauft auch keiner. Hagelschadenversicherung kauft auch keiner im Sommer, wenn die Sonne scheint. Und so. Aber ist das dein Hauptgeschäft, die Balkonkraftwerke, oder?
War es bisher und ich möchte jetzt das hier mit der eigenen Produktion in Deutschland zu meinem neuen Hauptbusiness machen.
Tatsächlich? Ja. Also wirklich? Okay.
Ja, also ich gehe da jetzt all in. Ich möchte das machen. Ich bin da überzeugt von, dass das Produkt gut ist, die BitAccess. Und ich glaube, dass das Home-Mining und die Dezentralisierung der Hashrate gut für Bitcoin ist und damit ist es das wert.
Aber kannst du das businessmäßig vertreten? Also quasi, glaubst du, dass da genug auch für den Unternehmer abfällt?
Ja, Grundsätzlich schon. Es ist eine sehr schwierige Startphase. Es ist natürlich ein enormes Risiko, was man da eingeht. Aber ich bin davon überzeugt, dass es langfristig funktioniert. Und es wird funktionieren, weil es einfach was Gutes ist, weil wir damit etwas Positives für Bitcoin machen. Und ja, wie ich gerade gesagt habe, Bitcoin ist das Wichtigste, was wir haben. Bitcoin bringt so viel der gesamten Gesellschaft, dass ich einfach sage, das ist es wert. Das ist es wert, auch für mich als Unternehmer in dieses Risiko voll reinzugehen.
Es ist faszinierend, weil ich habe ja, ich habe das vorher dir gesagt, dass ich aus der Erfahrung heraus inzwischen quasi gar keine Vorgespräche mehr führe, damit ich da so spontan wie möglich sein kann. Aber solche Dinge, also ich dachte ja, du betreibst das quasi als Nebenbei-Projekt neben deinen anderen Unternehmen, aber dass du da jetzt dich voll drauf konzentrieren willst, das heißt, haben wir auch aus Mangel eines Vorgesprächs tatsächlich, habe ich das nicht gewusst.
Ja.
Finde ich sehr cool.
Absolut. Also deswegen auch die eigene Produktion in Deutschland, um hier vor Ort nach den Standards was zu haben. Ja, ich werde das Gerät auch noch an ein, zwei Stellen weiterentwickeln. Das Gerät, was wir jetzt hier gerade stehen haben, hat zum Beispiel einen besseren Lüfter drauf, der einfach leise ist. Kostet ein paar Euro mehr, aber allein durch diesen Lüfter wird es erst möglich, das Ding wirklich auf seinem Schreibtisch im Arbeitszimmer stehen zu haben.
Also das ist ja quasi ein neuer Lüfter, hast du mir vorher erzählt, den hast du hier aus Wien geholt, oder?
Genau, also wir sind ja heute in Wien bei dir im Studio und zufälligerweise ist der Hersteller, Noctua heißt der, die sitzen in Wien. Ich war jetzt heute Vormittag persönlich bei denen im Büro und habe da einen kleinen Deal ausgehandelt über individualisierte Lüfter.
Cool. Austrian Economics und Austrian Lüfter.
Exakt.
Das gefällt mir. Genau. Und wussten die von Bitcoin oder haben die dich angeschaut wie ein Autobus?
Also der Termin, der auf 30 Minuten angesetzt war, hat am Ende 90 Minuten gedauert, ja, weil ich mich mit dem Geschäftsführer noch sehr intensiv über das Thema Bitcoin unterhalten habe.
Und das heißt, er sitzt jetzt vom Fernseher und hat gerade wasbitcoinbringt.com eingegeben.
Hoffentlich.
Also vom Computer.
Ich hoffe, dass ich ihn ein bisschen Orange pillen konnte. Ja. Es war auf jeden Fall mal eine Reaktion, dass er gesagt hat, die Sample-Geräte, die jetzt auch brauchen, um im Bereich Kühlkörper-Lüfter ein bisschen was rumzutüfteln und zu designen, die werden sicherlich bei denen dann auch dauerhaft in Betrieb sein.
Muss man sich auch vorstellen, jetzt hast du gesagt, jetzt gibt es diese Open-Source-Solo-Miner seit kurzer Zeit. Und du machst es in noch kürzerer Zeit. Und jetzt gibt es Leute, bei denen ist das der allererste Berührungspunkt mit Bitcoin. Mhm. Das ist ja verrückt.
Ja, absolut. Das kommt ja auch für die Leute aus total heiterem Himmel. Da kommt jemand ums Eck und sagt, hallo, ich hätte gern 2000 Lüfter gekauft. Einfach mal so. Das kennen die ja in der Form auch nicht. Vor allem, wenn es jemand ist, den sie noch nie gesehen haben.
Aber sie sind die Einzigen, wo die Lüfter leise genug sind, um sie am Schreibtisch stehen zu haben.
Ja.
Aber ich nehme mal an, es gibt relativ wenig Geräte, wo du einen Chip lüften musst, den du auf den Schreibtisch stellen möchtest. Mhm. Außer Computer, und da ist das schon lange geregelt sozusagen.
Da kommen die Lüfter ja her. Also ja. Der Hersteller kommt eigentlich daraus, dass er CPUs, GPUs kühlt, also Computerchips und Grafikkartenchips. Und das halt auf höchstem Standard.
Egal, ob du mit Öl oder Gas heizt oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WASBITCOINBRINGT sparst du dir 5% gleich reinschauen bei 21energy.com. Bitcoin ist dezentral, aber das Mining, naja, mit dem BitEx Solo Miner kann man da etwas ändern und auch um einen echten Block mitspielen. Unbedingt reinschauen bei solomining.de und holt euch den BitEx Open Source Solo Miner mit dem Code WASBITCOINBRINGT für -5%. Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Wallek und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen. Wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. Ja, ich bin ja schon ein ein Apple-Opfer seit langem. Also die wenigsten meiner Computer haben überhaupt noch Lüfter.
Geht mir ganz genauso. Das MacBook ist komplett passiv gekühlt.
Genau. Aber der Mac Mini hat eh noch einen Lüfter. Da merkt man auch den Unterschied. Also das merkt man sehr wohl. Der alte Mac Mini ist noch immer viel schneller als das neue MacBook, einfach weil der Lüfter, das nutzt schon enorm viel. Ja.
Ich finde es immer beeindruckend, wenn ich auf meinem alten MacBook Air irgendwas mache und das Ding wird nicht mal warm. Da passiert einfach gar nichts. Auch wenn ich anspruchsvolle Sachen drauf mache.
Ja, aber es gibt immer noch Leute, die rennen mit Windows-Laptops durch die Gegend.
Ja, mein Beileid.
Ja, es wird viele werden gezwungen von der Firma und so.
Ja, es gibt auch leider immer noch zu viel Software, die nur auf Windows läuft.
Und die ganz Hardcore-Cracks sagen jetzt, sie haben das alles auf Linux und überhaupt das Handy angoogelt und so. Ich mein, und ich habe da wirklich Respekt dafür. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie ich das zeitlich und vom Verständnis ja auf die Reihe kriegen soll.
Also, ja, geht mir ähnlich.
Wenn schon, dann würde ich das ganze Zeug einfach wegtun und wieder aufs Nokia 6310 umsteigen und mich wirklich also ausklinken, dann ja.
Da hättest du zumindest den Vorteil, dass du dann immer deinen Flaschenöffner mit dabei hast.
Ganz genau. Der Mann weiß, wovon er spricht. Ja. Ich hab noch zwei von denen. Die gehen auch noch. Mit denen spielen immer die Kinder. Mhm. Und die sind beide unten kaputt, weil vom vielen Bierflaschenöffnen. Ja. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Mit dem iPhone 16 macht das keiner.
Nee, irgendwie nicht. Ich frage mich, warum.
Jetzt hast du vorher gesagt, Bitcoin ist das Wichtigste, was wir haben. Also wie ist denn da so deine Herangehensweise oder was findest du an Bitcoin grundsätzlich so wichtig?
Das ist eine ziemlich umfangreiche Frage. Ich glaube, wenn ich das jetzt ganz ausschweifend beantworten würde, würden wir heute nicht fertig werden. Ich glaube einfach, dass Bitcoin dazu beiträgt, dass wir gesamtgesellschaftlich unsere Zeitpräferenz ins Positive optimieren können, dass wir zu einer nachhaltigeren Wirtschaft kommen, dass der übermäßige Konsum zurückgeht und vor allem der Billigkonsum von, ich nenne es jetzt einfach mal im Oberbegriff, irgendwelchen China-Schrott, weil Geld plötzlich wieder einen Wert bekommt und dass wir durch Geld mit einem Wert bewusster konsumieren und damit auch nachhaltiger konsumieren. Also ist interessanterweise, genau die Diskussion habe ich heute Vormittag mit dem Geschäftsführer von Noctua gehabt, dass ich gesagt habe, meine Großeltern haben sich einmal in ihrem Leben einen Kleiderschrank gekauft. Heutzutage kauft man sich den bei IKEA und nach zwei Umzügen spätestens ist das Ding kaputt und wird weggeschmissen und muss nochmal neu gekauft werden. Wir sprechen die ganze Zeit über Ressourceneffizienz und wir reden über technologischen Fortschritt, aber im aktuellen Wirtschaftssystem funktioniert technologischer Fortschritt ja nur durch noch mehr Konsum und noch mehr Rohstoffe, die in diesen Konsum reinfließen. Und da sehe ich einfach ein riesengroßes Problem, dass die Nachhaltigkeit darunter leidet. Und das ist ein Punkt, den Bitcoin vielleicht nicht komplett lösen kann, aber zumindest ein Vehikel dafür sein kann, zu einer Lösung zu kommen. Und damit sehe ich Bitcoin als einen großen Enabler zu einer nachhaltigeren Konsumkultur und zu nachhaltigerem Wirtschaften. Mhm. Und das ist sowas, wo ich denke, okay, das wird mich nicht persönlich viel weiterbringen, aber damit lege ich einen Grundstein, dass die Welt für mein Kind morgen besser ist, als sie heute ist. Und dass nämlich die Rohstoffe nicht einfach irgendwann aufgebraucht sind.
Glaubst du, dass das logisch ankommt? Also das Image von Bitcoin ist halt immer noch so schnelles Geld, Lambo, Krypto, weißt du, also jetzt außerhalb von unserer Bubble. Ja?
Wir werden mit den Krypto-Bros gleichgesetzt, Lambo denken. Ja.
Zum Teil auch selbstverschuldet, also die ersten Lamborghinis waren schon orange. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass die Krypto-Bros die Lambos erfunden haben, so ist es nicht. Ja? Das hat sich inzwischen auseinander dividiert und ich versuche das auch oft zu erklären, dass in der Bitcoin-Szene eigentlich das Sparen, das langfristige Investieren, das langfristige Planen hochgehalten wird und dass es eben das Gegenteil ist. Und ich glaube, dass das auch einige kapieren, aber zum Beispiel zum Beispiel habe ich jetzt vor, habe ich überlegt, okay, ich möchte gerne eine Folge machen zu dem Gegenteil, nämlich Konsumschulden. Ja. Ja. Mit wem redest du da? Ja, mit der Schuldnerberatung, die haben da gute Erfahrung. Ja. Und jetzt überlege ich mir die ganze Zeit, wie schreibe ich die an? Ja. Willst du zu mir im Bitcoin-Podcast kommen und über Konsumschulden reden, ob die mich nicht für vollkommen verrückt halten? Ja. weil die halt glauben, dass wir eigentlich die Enabler von dem Ganzen sind.
Ja, ja, das ist krass, wenn man sich das mal so vorstellt, was für ein Standing das hat. Und meiner Meinung nach geht das aber auch alles auf einen Mangel an Informationen zurück. Also wir sind ja inzwischen im Vergleich zu vor 6, 7 Jahren an einem Punkt, wo zumindest jeder auf der Straße was mit Bitcoin anfangen kann.
Es ist fast jeder.
Also es ist ein Begriff, den hat jeder mal gehört. Und das ist ja schon mal ganz grundsätzlich positiv zu bewerten, dass wir jetzt irgendwie aus dieser ganz kleinen Nische ein bisschen weiter raus sind und zumindest ist der Name mal bekannt. Und jetzt geht es im nächsten Schritt halt darum, den Leuten zu erklären, hier geht es nicht um zu viel Energiekonsum oder um, weiß ich nicht, sonstige dubiose Sachen, schnelles Geld etc., sondern Bitcoin hat noch eine ganz andere Seite und das ist nämlich genau die, dass es sehr nachhaltig sein kann, dass wir über Bitcoin Mining zum Beispiel eben nicht nur negativ dargestellt, Bitcoin Mining braucht so viel Strom wie ganze Nationalstaaten, sondern Bitcoin Mining ist ein Abnehmer von überproduziertem Strom. Ja. Ich versuche es immer schon seit Jahren zu erklären mit der Erläuterung, dass Bitcoin Mining wird sich allein durch die freie Marktwirtschaft immer den billigsten Strom suchen, den es kriegen kann. Und der billigste Strom kann doch, wenn man mal logisch denkt, niemals Strom sein, für den echte Materie verbrannt wird. Also Öl also oder Gas,
fossile Energien,
sonst irgendwas. Der billigste Strom ist immer der, der im Überfluss vorhanden ist und keinen Abnehmer hat. Ist genau wieder das Erneuerbare.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, dass es den Leuten auch völlig egal ist. Völlig wurscht.
Ja, für die Schlagzeile ist es irrelevant.
Die Schlagzeile sowieso. Die Schlagzeile kommt ja von den Gegnern. Das kommt ja irgendwie über die Zentralbanken und von denen die Bitcoin einfach schlecht machen wollen. Vielleicht auch irgendwie Shitcoiner, die dann irgendwelche Umweltorganisationen dafür bezahlen. Ja? Angebliche Umweltorganisationen. Aber auch den Leuten, die sozusagen Sorge um die Umwelt vortäuschen, wenn sie sagen, Bitcoin verbraucht ja zu viel Energie, das ist denen egal. Mhm. Das ist ihnen völlig egal. Die suchen ja nur nach einer Begründung, warum sie selbst sich mit dem Thema nicht beschäftigen sollen. Mhm. Aber wenn du den Leuten sagst, und da bin ich wieder bei deinem Balkonkraftwerk auch, ja, wenn du sagst, ja, gerade in Österreich, in Deutschland sicher genauso, haben ja am Land ganz viele Leute, extrem viele Leute inzwischen Photovoltaik am Dach. Mhm. Ja, und sind plötzlich mit der Frage beschäftigt, wie viel Strom produziere ich, habe ich einen Speicher, kann ich das ins Netz verkaufen? Wenn ich es ins Netz verkaufe, wie viel bekomme ich? Ja. Und da gibt es große Enttäuschung.
Ja.
Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich auch schon mit den größten Skeptikern, wenn ich denen gesagt habe, na schau, deine Photovoltaikanlage, du kannst den Strom entweder verschwenden, ja, oder du kannst ihn ins Bitcoin-Netzwerk exportieren, so wie das Bhutan macht, du exportierst oder verkaufst es an Bitcoin. Bitcoin ist wie ein Stromkäufer, der nie Nein sagt, der immer da ist. Ja. Und wenn du es gut bastelst, kannst du nebenbei auch noch deinen Pool heizen.
Ja.
Ja. Und das kommt schon an. Natürlich ist das jetzt ähnlich wie BitEx, dafür braucht es dann auch neue, also Plug-and-Play-Lösungen. Ich glaube, das fehlt wahrscheinlich noch oder sogar sicher.
Plug-and-Play fehlt, aber es gibt die ersten Open-Source-Projekte, die das im Kern alles schon erledigt haben. Also die Anbindung an Home Assist, das ist so diese Software, auch ein Open-Source-Thema, mit der man sein Smart Home steuern kann. Da gibt es funktionsfähige Out-of-the-Box, in Anführungszeichen, Lösungen, die in der Lage sind, die PV-Anlage oder auch das kleine Balkonkraftwerk so anzusteuern, dass der Bitcoin-Miner automatisch angeht, wenn morgens die Sonne hochgeht. Mhm. Und wenn die Sonne untergeht, dann schaltet sich das Gerät auch wieder ab.
Aber dann musst du immer noch entweder ein Setup haben, wo du die Bitcoins regelmäßig verkaufst und das ist steuerlich, muss das alles geregelt sein. Oder, was in den meisten Fällen der Fall sein wird, das macht halt ein Bitcoiner, der die Bitcoin behalten möchte und sich später überlegt, was er mit denen macht. Das, weißt du, und dafür gibt es dann wiederum die Gruppe an Bitcoinern, die auch noch Photovoltaikanlage haben und das dann auch noch umsetzen, die ist dann halt auch immer sehr gering.
Ja.
Und deswegen ist das halt noch kein großes Thema, glaube ich.
Absolut. Da sind wir aber auch wieder bei einem Vorteil von den Geräten hier, dass die so einen geringen Stromverbrauch haben. Also wir reden da über ungefähr 15 Watt Das bedeutet, ja, wenn das Ding den ganzen Tag läuft, dann ist das gleichzusetzen mit der Glühbirne, die ich im Keller vergessen habe, auszuschalten.
Ja, okay.
Und das kriegt der individuelle Verbraucher nicht so wirklich mit.
Nein, aber also, ich rede jetzt vom richtigen Exportieren, vom richtigen, ja, quasi Geld machen dann.
Ja. In den großen Mengen, ja, ja klar. Ja. Aber da geht es ja wieder um das eher Mining im industriellen Maßstab und gar nicht so sehr um das Home-Mining.
Und da stellt sich für mich die Frage, wie kommen wir eigentlich zu mehr Bitcoinern? Die Antwort liegt fast auf der Hand, der Preis muss steigen, oder?
Das sehe ich ähnlich. Also natürlich, wir haben dieses Hauptthema, wenn der Preis steigt, dann kriegen wir die Publicity von ganz alleine. Die Leute werden darauf aufmerksam und fangen dann auch von ganz alleine an, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Wenn sie das heutzutage machen wollen, dann haben sie natürlich auch super Mittel, sich die Informationen zu beschaffen, die sie brauchen. Mein persönlicher Ansatz, und das ist immer so ein bisschen was Kontroverses, wenn ich mit den Leuten drüber spreche, ist immer, dass ich sage, Bitcoin ist in Wirklichkeit die konservativste Form des Sparens, die ihr euch vorstellen könnt, weil ihr habt hier eigentlich kein Counterparty-Risk, ihr habt kein Geld, was immer weiter verwässert wird. Selbst wenn ich einen Aktien-ETF kaufe, dann ist der immer denominiert in dem Geld, was weiter verwässert. Das heißt, selbst wenn der Kurs steigt, bedeutet das nicht, dass die Kaufkraft steigt von meinem Depot. Und da kommt man irgendwann zu diesem Punkt, dass Bitcoin einfach eine unglaublich konservative, vorsichtige Herangehensweise ist, seine Kaufkraft aufzubewahren, und zwar auf eine sehr, sehr lange Zeit. Und je länger der Zeitraum ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich sogar eine kleine Kaufkraftsteigerung oder auch eine große Kaufkraftsteigerung damit habe.
Ja. Aber das heißt ja eigentlich, dass wir quasi diese Education darüber müssen wir immer wieder neu machen, weil diejenigen, die jetzt reinkommen, wenn der Preis vielleicht mal in sechsstellige steigt, weil Number go up und hast du nicht gesehen, wir werden reich mit Bitcoin und so. Not financial advice, oder das war jetzt eine Persiflage. Diejenigen, da bleiben dann wieder ein paar hängen und die merken das dann. Aber diejenigen, die einsteigen, nur damit der Preis steigt, damit sie mehr Fiat bekommen, die checken das ja noch nicht.
Nee, die checken das noch nicht. Aber genau darum geht's ja. Wie schaffen wir es? Und es muss ganz, ganz viel Aufklärung passieren. Ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass über genau solche Projekte wie die BitAccess wir weiter in diese Aufklärung reinkommen, dass auch die eigentlich sehr komplexen technischen Themen, um die es ja hier beim Mining zum Beispiel geht, viel, viel einfacher dargestellt werden können. Das ist so ein kleines Gerät, das kann ich in die Hand nehmen, da kann ich aufs Display gucken, was passiert da gerade. Ich sehe immer die beste Difficulty, die das Gerät gerade gemeint hat. Und da kann ich unglaublich einfach zeigen, was passiert da, wie funktioniert das und auch zeigen, das ist alles gar nicht so kompliziert. Das ist eigentlich relativ einfach.
Das perfekte Teil für den geneigten Bitcoiner, da ist die Node, der BitX und vielleicht noch eine Block-Clock. Ich habe bis heute keine Block-Clock, aber so quasi als, um es auch angreifbar zu machen. Und auch, weil wir haben vorher über Shitcoins geredet, ja, Bitcoin durch die Mining-Dezentralisierung, die Dezentralisierung hat auch was mit Geografie zu tun, das hast du ganz am Anfang angesprochen, das ist wahnsinnig wichtig, dass du quasi Bitcoin ist nicht nur dezentral aufgrund des Protokolls und aufgrund der Nodes. Bitcoin ist auch dezentral, weil Strom an unterschiedlichen Stellen vorhanden ist. Und wir brauchen auch eine international dezentral aufgestellte Mining-Infrastruktur.
Absolut. Und zwar auf beiden Ebenen, sowohl im industriellen Maßstab als auch in diesem privaten Maßstab, weil die BitAccess haben ja wieder diesen Effekt, wie auch die einzelnen Nodes. Niemand kann die alle ausschalten. Und die großen Mining-Anlagen, die können ausgeschaltet werden. Wir haben das gesehen, was in China passiert ist, als die Hashrate innerhalb kürzester Zeit um 50% zurückgegangen ist. Wir haben auch gesehen, was danach passiert ist, nämlich eigentlich gar nichts. Die hat sich wieder erholt und ist auf neue All-Time-Highs geklettert. Wir haben allein diese Woche ein neues All-Time-High in der Hashrate gesehen. Und genau so, ja, wie es bei den Nodes der Fall ist, je mehr Nodes international in irgendwelchen Kellern am Laufen sind, desto resistenter wird das gesamte Bitcoin-Netzwerk. Genauso ist es auch mit den kleinen Minern.
Könnte man einen BitX und eine Node nicht in ein Gerät zusammenfassen?
Könnte man machen. Da gibt es auch schon in der Open-Source-Community die ersten Ansätze. Wenn man wirklich individuell und auf Privacy auf der einen Seite und auch wirklich auf meine eigenen individuellen Regeln Wert legt, muss man das auch machen. Dann muss man mit dem BitX auf seine eigene Node minen. Also klassischerweise sind die Geräte so ausgelegt, dass man auch wieder einen Mining-Pool hat. Das ist zwar ein Solo-Mining-Pool, aber es gibt immer noch eine kleine zentrale Instanz, nämlich die Instanz, die die Block-Templates zur Verfügung stellt. wenn ich jetzt komplett autark sein möchte, dann lasse ich einfach diese Pool-Software auf meiner eigenen Node laufen und dann bin ich da wirklich komplett losgelöst von allen anderen.
Also ich denke mir jetzt gerade, wenn wir wirklich mal, okay, jetzt werden wir mal crazy am Schluss, ja?
Ja.
Du steigst jetzt voll auch mit unternehmerischem Risiko in dieses BitX-Geschäft ein.
Ja.
Darf ich dir was Persönliches fragen?
Ja, klar.
Was sagt deine Frau dazu?
Die unterstützt mich tatsächlich dabei. Die habe ich schon vor einigen Jahren.
Sufficiently oil-spilled.
Das funktioniert. Sie ist natürlich nicht ganz so all-in, wie ich das bin. Aber sie hat das verstanden. Zu ihrem Leid hat sie natürlich die letzten Wochen auch kaum andere Themen von mir mitbekommen. Aber die ist da relativ tief drin und die sagt, ja, sie sieht den Sinn und den Zweck und weiß, dass ich da an was Gutem dran bin und unterstützt das auch entsprechend.
Es dauert einfach ein bisschen. Das ist schön. Also auch meine liebe Frau hat jetzt ich muss dazu sagen, ich bin ihr wirklich mit Bitcoin nie auf die Nerven gegangen. Also zumindest nicht im Sinne von, du musst das und so. Das habe ich nie gemacht, weil ich wusste schon, das bringt nichts. Aber langsam wird sie aufmerksam dafür, für mich ist das aber auch wichtig zu sehen, weil das auch für mich bedeutet, dass das Thema immer mainstreamiger wird. Ja? Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist. Und das Zweite, was wichtig ist, aber da brauche ich mir keine Sorgen machen, ist, dass die Bitcoiner auch ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Mhm. Als einer der Gründe, warum mein Podcast eben heißt, was Bitcoin bringt und nicht die Nico Jilch Finanzshow, ja? Sondern mir ist klar, das ist mein Fokus, darum geht es und daran möchte ich mich auch immer erinnern und das möchte ich auch nach außen tragen. Und außerdem, weil Podcast-Suchmaschinen dumm wie Brot sind und wenn du nicht das Thema im Titel hast, dann kannst du es überhaupt vergessen. Genau, also was ich eigentlich sagen wollte, ist, du gehst da jetzt all in, du wirst BitX über deinen Shop solomining.de vertreiben, du wirst das in Deutschland produzieren, du siehst darin, und das sehe ich auch, eine echte Möglichkeit, die Hashrate zu dezentralisieren. Sagen wir, Bitcoin geht nach dem Power-Law-Modell, ja, das ist jetzt keine Prognose, sondern einfach nur ein Gedankenexperiment, bis spätestens 2040 auf 1 Million Euro. Okay, so. Bis dahin sind deine Geräte schon viel, viel besser und viel, viel günstiger und sagen wir, die kosten dann im besten Fall 100 Euro. Ja, das ist jetzt auch nur eine Annahme, weil Deflation, Jeff Booth und so weiter. Ja, wenn jemand dann ein Ultra-Bitcoin-Whale ist, ja, und sagt, ich habe hier irgendwie 1000 Coins, ich habe jetzt da eine Milliarde, ja, dann kann man von dieser Milliarde ja mal auch mal ein Zehntel, 100 Millionen nehmen, dafür Geräte kaufen und die Geräte dann an Bitcoiner verlosen, die dann in der ganzen Welt aufstellen und für eine unglaubliche Push in der Dezentralisierung der Hashrate sorgen.
Absolut. Ich meine, ähnliche Projekte haben wir ja auch in der Vergangenheit gesehen mit dem Verteilen von Hardware-Wallets, um einfach das Thema Self-Custody weiter rauszutragen. Und es gab auch genug Projekte, wo Leute einfach kleine Bitcoin-Nodes verteilt haben, teilweise verschenkt haben, um die überall auf der Welt ans Netz zu bringen.
Nicht zu vergessen, die Bitcoiner, die über 1000 Bitcoin haben, das sind die, die oft ganze Bitcoin in Schulklassen verschenkt haben in den Jahren, vor 10 Jahren ungefähr.
Ja, ja? Genau die.
Janis, ich habe es schon erwähnt, solomining.de, Code, was Bitcoin bringt, um sich 50% zu sparen und was beizutragen zur Hashrate, zur Dezentralisierung der Hashrate und trotzdem realistisch eine Chance zu haben, einen Block zu finden, was sogar schon geschehen ist mit dem BitX. Wo findet man dich sonst?
Man findet mich hauptsächlich auf Twitter bzw. X unter @solo_mining. Meine DMs sind da auch offen, das heißt, wenn jemand Kontakt aufnimmt, dann werde ich das auch lesen und entsprechend beantworten.
Cool, alle anderen Dinge kommen in die Shownotes. Mir bleibt es noch, mich zu bedanken, dass du hergekommen bist, zum Lüfter kaufen, aber auch um bei mir vorbeizuschauen. Und ich freue mich, wenn wir das wieder machen.
Ja, ich mich auch. Danke auch, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. fountainhead.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.